Einen schönen guten Morgen auch von mir. Das Höchste, was es gibt, ist dem Herrn zu dienen, haben wir gerade, glaube ich, sinngemäß gesungen und das kann ich nur bestätigen. Es ist immer eine große Aufgabe, eine große Freude, den Herrn zu dienen. Ich glaube, das können alle bestätigen, die das schon getan haben. Ein herzlichen Dank, dass ihr heute hier seid. Danke auch für die schöne Einladung. Danke für die wunderbare Musik. Gut, kürzlich habe ich eine Aussage von Charles McIntosh gelesen. Der sagte, das ist ein englischer Prediger, der sagte einmal, die Umstände in unserem Leben haben nichts mit unserem Glauben zu tun, denn der Glaube erhebt das Herz über Wind und Wellen hinweg. Und darum soll es heute Morgen gehen, denn wir alle haben ja in den letzten Wochen, Monaten so manchen Gegenwind erlebt, so manche Welle hat uns überschwappt und auch bei uns gab es einiges an Prüfungen und daher habe ich schon im März in meiner Predigt das Buch Hiob besprochen und da ging es um die Frage, warum lässt Gott auch im Leben von gläubigen Menschen Not und Leid zu? Und am Ende stand die Erkenntnis, Gott prüft uns, nicht weil er uns strafen möchte, sondern Gott prüft uns, weil er uns lieb hat und weil er uns vertraut. Und das ist eine wirklich schöne Erkenntnis, die mir persönlich ganz viel Mut gemacht hat. Mut auch für die Not dankbar zu sein und auch in der Not dankbar zu sein. Nun beschränkt sich die Bibel ja bei so einem ganz wichtigen Thema nicht nur auf einen einzigen Aspekt, sondern es gibt ganz viele Stellen, in denen wir darauf hingewiesen werden, wie wertvoll Versuchungen und Anfechtungen in unserem Glaubensleben sein können. Denn Gott möchte mehr, er möchte viel mehr bei uns erreichen, als nur diese bloße Dankbarkeit. Gott benutzt Prüfungen, damit wir im Glauben reifen und wachsen können. Und daher wollen wir heute Morgen einmal der Frage nachgehen, wie verhalten wir uns denn nun ganz konkret bei Prüfungen im täglichen Leben? Es geht also um den richtigen Lebensstil, um die Praxis meines und deines Glaubens. Und dazu wollen wir jetzt einmal einen Blick ins Neue Testament werfen und betrachten den Jakobusbrief. Und hier das erste Kapitel, die Verse 1 bis 18. Und damit es leichter wird, den Gedanken Jakobus zu folgen, werden wir den Text nun in mehreren Abschnitten lesen und dann auch betrachten. Beginnen wir also mit Jakobus 1, mit den Versen 1 bis 4. Hier geht es um den Zweck von Anfechtung und Versuchung. Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, grüßt die 12 Stämme, die in der Zerstreuung sind. Meine Brüder, achtet es als lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Schon dieser erste Vers zeigt uns etwas über die Demut, mit der Jakobus handelt. Er nennt hier nämlich einfach nur seinen Namen ohne weitere Angaben dazu. Und dabei gab es doch einiges, wofür er hätte sich rühmen können. Schließlich war er der leibliche Bruder von Jesus Christus. Das wissen wir aus Matthäus 13, Vers 55. Dort heißt es, ist er, gemeint ist Jesus, ist er nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria und seine Brüder, eben Jakobus und Josef und Simon und Judas? Und dann war er ja nicht nur der Bruder von Jesus Christus, sondern er war auch eine ganz, ganz wichtige Persönlichkeit in der Urgemeinde in Jerusalem. Er wird in Galater 2, in den Versen 9 bis 10, als eine der Säulen der Gemeinde bezeichnet. Er war also ein sehr wichtiger und angesehener Mann. Und wie stellt er sich vor? Als ein Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus. Bescheidenheit und Demut sicherlich auch deshalb, damit nicht er, sondern die Botschaft im Mittelpunkt steht. Diese Bescheidenheit, die wir hier sehen, sie soll aber ganz sicher auch ein Vorbild für unser tägliches Leben in und außerhalb unserer Gemeinde sein. Aber schon im zweiten Vers bekommen wir in diesem Brief eine richtig harte Nuss zu knacken. Dort heißt es nämlich, freu dich, wenn du Glaubensprüfungen erleiden musst. Das bedeutet, freut euch, wenn Probleme kommen, freut euch, wenn der Sturm wütet und es hart auf hart kommt. Das ist natürlich leicht gesagt und nur schwer getan. Denn mitten in der Not werden wir vom Sturm der Wellen hin und her geworfen und so manche wurde auch schon ziemlich heftig untergetaucht. Selbstverständlich verspüren wir in solchen Situationen dann auch mal Sorge, Traurigkeit, auch Angst. Das liegt einfach in unserer Natur. Doch Jakobus sagt, wir sollen lernen, für diese Not nicht nur dankbar zu sein, sondern uns auch zu freuen. Schließlich haben wir die Wahl, wir sollen uns nicht für die Angst, sondern wir sollen uns für Vertrauen entscheiden. Wir sollen darauf vertrauen, dass Gott es trotz dieser schweren Umstände gut mit uns meint. Konkret meint er, ich soll bei jeder Anfechtung zugleich auch ein Stück weit diese Freude einüben. Und wie mache ich das? Indem ich in der Not an den Grund meiner Freude denke, nämlich an das Ziel, das uns alle einmal erwartet. Und dieses Ziel ist von so großer Bedeutung für uns, für unseren Glauben, dass ich da später nochmal ausführlich darauf zu sprechen komme. Wenn Jakobus hier von mancherlei Anfechtung spricht, dann ist damit wirklich alles gemeint, was uns zu einer Prüfung werden kann. Und so können uns unser eigener Stolz, unser Geiz, die Eifersucht und Begierden ganz, ganz schnell zu einer großen Versuchung werden. Aber auch durch andere Menschen oder auch durch Mitchristen geraten wir gelegentlich in Not. Und manchmal ist es sogar Gott selbst, der Satan von der Leine lässt, so wie im Leben von Hiob. Und selbst bei Jesus Christus war das nicht anders. Auch er wurde nach seiner Taufe vom Teufel in der Wüste versucht und er hat dabei immer zum Vater, zum Herrn, zu unserem Gott geschaut. Auch darauf dürfen wir in unserem täglichen Leben lernen, egal was geschieht, immer auf den Herrn und unser Ziel zu schauen. Was hier aber ganz wichtig ist, der Text in diesem Jakobusbrief, der ruft uns nicht dazu auf, die Hintergründe für solche Prüfungen zu untersuchen. Manchmal liegt der Grund quasi auf der Hand. Wenn es mein Wunderpunkt, meine Schwachstelle ist, über die ich wieder einmal gestolpert bin, wenn ich aber keinen Grund erkenne, wenn ich mich eigentlich unschuldig fühle, dann scheint es, als würde ich von jemandem ins Wasser gestoßen und mir bleibt gar nichts anderes übrig, als zu schwimmen oder unterzugehen. Bemerkenswert ist, Jakobus fragt hier nicht danach, wer da eigentlich gestoßen hat, sondern er sagt, verzweifle nicht, wenn dein Glaube auf eine harte Probe gestellt wird. Er sagt, freut euch über die Prüfung, denn sie ist mit Lohn verbunden. In Matthäus 5, Vers 12 lesen wir, freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Auch dieser Lohn gehört zu diesem großen Ziel, von dem ich schon gesprochen habe, das wir später noch näher betrachten werden. Gott will, dass unser Glaube wächst und dazu sind Prüfungen einfach wichtig und notwendig, denn wir reifen nicht bei bequemen Spaziergängen im Park, sondern wir reifen in Not und Bedrängnis auf der Straße des Lebens. Und wer dort sich behauptet, wer dem Sturm widersteht und geduldig ausharrt, dem werden nach den Worten von Jakobus, werden wir vollkommen und vollendet sein und es wird uns an nichts mangeln. Dieses Wort vollkommen wird aber leicht missverstanden. Hier geht es nämlich nicht um Vollkommenheit und Sündlosigkeit in unserem Leben, sondern hier geht es um das vollkommene Werk der Geduld. Also um unser Ausharren in der Not bis ans Ende. Und das bedeutet, ich soll meinen eigenen Willen aufgeben und dafür den Willen Gottes annehmen, ohne dabei zu hadern. Schließlich hat Jesus Christus ja sein Leben für uns gegeben und jetzt soll auch unser Leben ihm gehören. Und so darf er nun über uns verfügen, wie ein Herr über seinen Knecht. Und das bedeutet in der Praxis, wenn Jesus der Herr in deinem Leben ist, was bedeutet das in der Praxis? Wie wirkt sich das aus, zum Beispiel bei deiner Lebensplanung, bei der Berufs- und Partnerwahl? Wie wirkt sich das aus in Beziehungen, in Freundschaften? Wie wirkt sich das aus, wenn der Herr, Jesus dein Herr ist, im Umgang mit der Zeit, im Umgang mit deinen Gaben? Nützt du sie für den Herrn? Natürlich ist es auch nicht immer leicht, dem Wort Gottes gehorsam zu sein. Das weiß ich selbst am allerbesten. Damit es aber gelingt, schenkt uns Gott für dieses Ringen mit uns und unserem Unvermögen dann auch die nötige Kraft. Mit seiner Hilfe können wir Versuchungen erdulden und letztlich auch alle bestehen. Und dennoch, das ist von ganz, ganz großer Bedeutung. Solch ein Ausharren, das ist ohne das Gebet nicht möglich. Das lesen wir jetzt in den Versen 5 bis 8 in unserem Text. Hier zeigt uns Jakobus den besten Weg zur Weisheit. Dort heißt es, wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm, die Weisheit, gegeben werden. Doch jetzt kommt eine Bedingung. Es heißt weiter, erbitte aber im Glauben und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in all seinen Wegen. Diese Verse zeigen uns, was wir tun sollen, wenn es uns an Weisheit fehlt. Und da mangelt es meist nicht an menschlicher Weisheit, sondern es fehlt uns an Weisheit von oben. Was wir brauchen, ist eine Weisheit, die uns befähigt, den Willen Gottes zu erkennen. Was wir brauchen, ist die völlige Abhängigkeit von Gott. Und der Ausdruck dieser Abhängigkeit ist das Gebet. Die Bedeutung des Gebets wird auch in Markus 14, Vers 38 hervorgehoben, wo Jesus zu den Jüngern im Garten von Gethsemane sagt, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt, denn der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Jesus hebt hier quasi den Zeigefinger. Er sagt, in der Stunde der Versuchung, da gilt es, wach zu sein. Im andauernden und wiederholten Gebet sollen wir die Nähe des Herrn suchen und dabei auch nach seinem Willen fragen. Und unsere Gebete sind dann, das finde ich wirklich wunderbar, ein Beweis für unseren Glauben. Und wenn wir beten, dann gibt uns Gott wirklich alles, was wir brauchen, um in der Not zu bestehen. Und das Allerschönste dabei, er wirft uns nichts vor. Schließlich hat er uns schon vollkommen verziehen und er holt auch alte Sünden von uns nie wieder hervor. Und ich denke, auch daraus dürfen wir lernen, wenn es darum geht, anderen Menschen wirklich zu vergeben. Damit dies alles aber in unserem Leben gelingen kann, brauchen wir etwas ganz Besonderes. Da brauchen wir einen besonderen Glauben. Wir brauchen einen kindlichen Glauben. Einen Glauben, der sich auf Gottes Treue und sein rechtzeitiges Eingreifen wirklich bedingungslos verlässt. Das zeigt uns der Vers 6, wo es heißt, er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Wenn wir an Gott zweifeln, dann können wir auch nichts empfangen. Denn Gott gibt denen Weisheit, die ihn darum bitten, ohne zu zweifeln. Wenn ich wankelmütig bin, wenn ich ihm nicht wirklich vertraue, was tue ich denn dann? Dann verunehre ich Gott. Und wenn ich ihn nicht ehre, dann kann er auch mich nicht ehren und dann wird er mein Gebet auch nicht erhören. So sagt es auch David im Psalm 62 im Vers 6. Nur auf Gott vertraue still meine Seele, denn von ihm kommt meine Hoffnung. Und ich finde, das ist ganz entscheidend, dass wir allein auf Gott und seinen Sohn vertrauen. Denn wenn der Glaube kriselt, verlieren wir ganz schnell Gott aus den Augen und wir fangen an uns und auf andere zu schauen. Und dazu lesen wir jetzt in unserem Text die Verse 9 bis 11, die ich mit Armut und Reichtum überschreiben will. Dort heißt es, der Bruder aber, der niedrig gestellt ist, soll sich seiner Erhöhung rühmen. Der Reiche dagegen seiner Niedrigkeit, denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Denn kaum ist die Sonne aufgegangen mit ihrer Glut, so verdorrt das Gras und seine Blume fällt ab. Und die Schönheit seiner Gestalt vergeht, so wird auch der Reiche verwelken auf seinen Wegen. Mit anderen Worten, der Glaube, er schaut auf göttliche Dinge. Und wenn wir das tun, dann hebt uns der Glaube, so wie wir es vorher gehört haben, quasi über die Probleme des Lebens hinweg. Dann können uns Wind und Wellen nichts mehr anhaben. Jakobus unterscheidet hier aber, und das ist auch wichtig, unter zwei verschiedenen Dingen. Er schreibt hier, der niedrige Bruder schaut nicht mehr, wie klein und wie unbedeutend er ist, sondern er rühmt sich. Er rühmt sich der Hoheit durch Jesus Christus. Der reiche Bruder aber, dessen Besitz vergänglich ist, er wird sich, wenn er Gott gegenübersteht, seiner Niedrigkeit bewusst. Und das zeigt eindeutig, unser Wert ist nicht von unserem sozialen Status abhängig. Wenn Christus uns für wertvoll erklärt, dann schaut er nicht auf unser Konto und nicht auf unsere Stellung. Und wenn wir uns über Jesus Christus definieren, dann werden auch wir frei von Neid auf andere und frei von Stolz auf das, was wir können und haben. Natürlich dürfen wir genießen, was wir besitzen, aber wir sollen nicht vergleichen, denn das vergiftet unser Herz. Und so sagt Paulus in 2. Korinther 12, Vers 17, wir rühmen uns des Herrn, also nicht dessen Dinge, die wir haben. Aber jetzt beschäftigen wir uns noch mit der Frage, warum soll ich mich nun über Leid und Not in meinem Leben freuen? In den Versen 12 bis 15 in unserem Text erhalten wir nicht nur eine Antwort auf diese Frage, sondern wir bekommen eine Verheißung. Wir bekommen die Verheißung, dass Gott uns einmal belohnen wird. Zunächst aber unterscheidet Jakobus hier zwischen zwei wichtigen Dingen. Er unterscheidet zwischen der Anfechtung und der Versuchung. Das finde ich wirklich wichtig, denn es ist nicht immer einfach, das zu unterscheiden. Damit wir die Versuchung leichter erkennen können, bekommen wir hier quasi ein Kriterium an die Hand. Versuchung ist nämlich immer eine Verführung zum Bösen, also zum Abfall von Gott. Das Ziel des Verführers ist es, uns zu Fall zu bringen. Und dabei stützt er sich auf einen ganz starken Verbündeten, den er in uns findet, nämlich unsere eigenen Begierden. Und so war es schon bei der ersten Versuchung, die zum Sündenfall führte, in 1. Mose 3, Vers 6, wo es heißt: Und Eva sah, dass es vom Baum gut zu essen wäre und dass es eine Lust für die Augen wäre und verlockend. Genau nach diesem Prinzip arbeitet ja auch die Werbung. Sie weckt in uns Begierden. Die Stimme des Versuchers sagt: Warum denn nur auf Gott hören? Warum warten? Du kannst dir doch all die Wünsche erfüllen, die du hast, und alles kaufen, und wenn das Geld dir nicht reicht, dann nimm halt einen Kredit auf. Oder wenn du jemanden attraktiv findest, warum denn warten bis zur Ehe? Das ist doch Schnee von gestern. Wir merken, Satan geht immer sehr, sehr intelligent und sehr raffiniert vor, und oft erkennen wir es erst hinterher, dass wir wieder einmal auf ihn reingefallen sind. Und daher merken wir uns jetzt: Die Versuchung zum Bösen, sie kommt immer von Satan. Sein Ziel ist, uns zu Fall zu bringen. Ganz anders ist das mit der Anfechtung. In Vers 12 lesen wir: Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, und jetzt kommt die Verheißung, nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ein perfektes Glaubensleben führen? Nein, die er denen verheißen hat, die ihn lieben. Merken wir, wie viel Ermutigung darin steckt? Ein perfektes Glaubensleben, das, denke ich, wird keiner von uns hier zustande bringen. Aber den Herrn lieben und ihn in der Not um Hilfe bitten und dann geduldig darauf zu vertrauen, dass er eingreift und hilft, das könnten wir doch vielleicht schaffen. Mir persönlich macht das unheimlich Mut, auch für die künftige Not. Und so war es auch bei Hiob. Denn als Hiob am Ende sich vor Gott demütigte und sogar für seine Feinde, also seine Freunde, die gegen ihn sprachen, betete, erhielt er alles zurück, was ihm Satan genommen hatte. Ja, viel mehr noch, er hatte sogar doppelt so viel Tiere und doppelt so viel Kinder als vorher. Und das Wunderbare, unser Text, den wir heute lesen, der geht hier noch einen großen Schritt weiter. Denn er verspricht uns Glückseligkeit. Wenn wir uns bewähren und in der Not standhaft bleiben, dann erhalten wir, so sagt es Jakobus, die Krone des Lebens. Was ist das nun, die Krone des Lebens? Haben wir darüber schon mal nachgedacht? Die Krone, das ist eindeutig, das ist ein Symbol für Herrschaft und Macht. Und jeder biblische Hinweis auf die Krone als Belohnung ist ein Hinweis auf unsere Herrschaft mit Christus. Schon in 1. Mose im Kapitel 1, Vers 28 sagt Gott zu Adam und Eva: Seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Das zeigt, Gottes Ziel ist es, dass wir Menschen hier auf der Erde regieren. Mit dem Sündenfall ist jedoch dieser Plan, ich sage mal, durchkreuzt, aber nicht vollkommen aufgehalten worden. Denn Gott wird seinen ursprünglichen Plan mit uns wieder einmal in Kraft setzen und ihn gar noch weit ausweiten. Denn Paulus sagt uns in 1. Korinther 2, in den Versen 2 bis 3, wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Ja, wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Die Voraussetzung für diesen gewaltig großen Lohn ist aber, dass wir durchhalten. Und hier ist ganz wichtig: Gott erwartet von uns nicht, dass wir ein heiliges und makelloses Leben führen. Das würde ohnehin nur in die Gesetzlichkeit hineinführen. Gott möchte, dass wir die Prüfungen erdulden und dabei immer auch mit seiner Hilfe rechnen. Erinnern wir uns an den Vers 4, dort hieß es, der standhafte Ausharren soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Das bedeutet, in unserem Ausharren wird uns nichts mangeln. Warum? Ganz einfach, weil Gott an unserer Seite ist. Es geht also darum, dass wir Gott nicht nur lieben, sondern ihm auch vertrauen und mit seiner Hilfe die Prüfungen in unserem Leben bestehen. Und wenn uns das gelingt, dann wird uns Gott mit dem Siegeskranz, mit dem ewigen Leben krönen. Und das verspricht der Herr all denen, die ihn lieben. Da stellt sich die Frage, liebst du den Herrn? Liebst du ihn und vertraust du ihm? Und bist du auch bereit, mit ihm in der Not auszuharren? Wenn das so ist, dann wird dein siegreicher Glaube am Ende fürstlich belohnt. Und dann ist es egal, ob du arm oder reich bist. Wenn du im Glauben Anfechtung erduldet und überwunden hast, dann wird der Herr dir nicht weniger geben als die Krone des Lebens. Und was ist das dann? Das ist ein Leben bei Jesus Christus auf dem Thron. Ein Leben in Freude, in Unverweslichkeit und Herrlichkeit. Ein Leben, das wirklich alles übertrifft, was wir uns an Herrlichkeit überhaupt vorstellen können. Wie wunderbar, wie unglaublich schön dieses neue Leben sein wird, das lässt uns Paulus ein Stück weiter ahnen in 1. Korinther 15, in den Versen 35 bis 38. 1. Korinther 15, 35 bis 38. Ich warte ein bisschen, dann könnt ihr es mitlesen, das ist nämlich wunderbar. 15, 35 bis 38. Der Same, den du säst, bekommt auch nur dann Leben, wenn er zuvor verstorben ist. Und was du säst, das ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn, etwa von Weizen oder einer anderen Saat. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er es gewollt hat, und zwar jedem Samen seinen besonderen Leib. Also ich finde das ein geniales Bild für unseren neuen Leib, den wir einmal erhalten werden. Denn dieses kleine und unscheinbare Samenkorn, es wird nicht Korn bleiben, wenn es in der Erde stirbt. Aus einem Sonnenblumenkern entsteht zum Beispiel eine herrliche, prachtvolle, riesengroße, wunderschöne Blume. Das winzige Korn wird nach seinem Tod also mit einem vollkommen neuen Leib bekleidet. Gott gibt ihm dann genau den Leib, den er für dieses Korn vorgesehen hat. Und dieser neue Leib ist dann so herrlich, so wunderbar, wie man es hätte sich überhaupt nicht vorstellen können, wenn man dieses Korn in Händen hält. Und dieses Bild aus der Natur, es lässt uns erahnen, was auch uns einmal erwarten wird. Es lässt uns ein Stück weit erkennen, wie wunderbar auch unser Leib in der Ewigkeit einmal sein wird. Paulus sagt dazu in 1. Korinther 15, 42 bis 44, so ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Verweslichkeit und auferweckt in Unverweslichkeit. Es wird gesät in Unehre und auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und auferweckt ein geistlicher Leib. Alles viel, viel schöner, viel, viel vollkommener, als wir uns das überhaupt wünschen könnten. Und liebe Geschwister, das zu erkennen, scheint mir total wichtig, denn wenn wir das erkennen, dann verändert das einfach alles in unserem Leben. Denn der Blick auf unsere Auferstehung, auf unser ewiges Leben in vollkommener Gemeinschaft mit Gott, dieser Blick auf unser Ziel, schenkt uns dann die Kraft, alles zu bestehen, die Not und die Bedrängnis zu überstehen. Und wenn Gott die Anfechtung zulässt, dann nur deshalb, dass wir im Glauben wachsen. Und er hilft uns sogar dabei, uns zu bewähren, weil er möchte uns einmal die Krone, er möchte jedem von uns das ewige Leben schenken. Ganz anders aber ist das, wie schon gesagt, mit der Versuchung. Versuchung ist immer ein Stück weit selbst gemacht. Satan benutzt dazu meine Begierden und meine Schwächen. Und das zeigen uns ganz deutlich die Verse 13 und 15 bis 15 in unserem Text. Hier geht es nämlich um die Quelle der Versuchung. Da heißt es, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er versucht auch niemanden. Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Wir erkennen, die Erprobung des Glaubens, sie kommt immer von Gott. Und solche Prüfungen werden hier in unserem Text als Anfechtung bezeichnet. Wenn es jedoch um Versuchung zum Bösen geht, wenn wir versucht werden, böse Dinge zu tun, dann ist Gott niemals der Urheber, das haben wir gerade im Vers 13 gelesen. Und damit ist eindeutig, niemand, der versucht wird, böse Dinge zu tun, wird von Gott versucht. Es ist Satan, der uns mit unseren Begierden zu Fall bringen möchte. Schließlich durchstreift er die Erde und geht umher wie ein brüllender Löwe, um uns zu verschlingen, wie es in 1. Petrus 5, Vers 8 heißt. Das hört sich sehr, sehr bedrohlich an. Aber Jakobus schenkt uns dazu einen wirklich herrlichen und wunderbaren Trost, indem er auf Gott zeigt und uns seine Treue und seine Güte mit wunderbaren Worten beschreibt. Im Vers 16 bis 18 in unserem Text sagt er, irrt euch nicht, meine geliebten Brüder, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. Nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe sein. Alles, was gut ist, alles, was vollkommen ist, kommt von Gott, denn er ist der Vater des Lichts. Er ist zuverlässig, niemals wechselt bei ihm Licht oder Finsternis, niemals wechselt Gut oder Böse bei ihm. Aber, auch das ist die Wahrheit, wer sich auf Gott einlässt, bekommt nicht automatisch ein leichteres Leben geschenkt. Im Gegenteil, zum Christsein gehören Anfechtung und Versuchung genauso dazu wie Beten und Bibellesen. Aber, und das ist, so meine ich, wirklich sehr beruhigend, Gott kennt uns. Er kennt dich und mich, er kennt unseren Schwachpunkt und das Schöne, er hilft uns, genau dort Heilung zu bekommen. Und daher wird auch jede bestandene Prüfung, die wir in unserem Leben durchstehen, unseren Glauben stärken und wachsen lassen. Und da können wir nehmen, wen wir wollen, ob Abraham, ob Josef, ob Hiob oder David, sie alle sind an Versuchungen und Anfechtungen in ihrem Leben gereift. Sie alle mussten, so wie wir, durch diese Schule gehen und erfahren, dass ein Leben mit Gott nicht immer einfach ist, sondern dass es manchmal auch verwirrend und manchmal auch sehr anstrengend sein kann. Ganz wichtig aber, keiner von ihnen hat dabei aufgegeben. Sie alle erlebten, dass Gott allmächtig und treu ist und dass er es wert ist, sich für ihn zu verschwenden. Und das gilt natürlich auch für dich und für mich. Und selbst wenn man wie David die Prüfung nicht besteht und so wie er die Ehe bricht und sogar dafür mordet, selbst dann gibt es Trost. Denn Gottes Liebe und Gnade, sie werden auch mit deiner und mit meiner Schuld fertig. Liebe Geschwister, das zu wissen, ist gerade dann wichtig, wenn wir einer Versuchung einmal nachgegeben haben. Wenn ich mich schmutzig und leer und wie ein Versager fühle und zu resignieren beginne, gerade dann greift nämlich Gottes Liebe, greift seine Treue, greift seine Gnade und Barmherzigkeit. Gerade dann lädt er uns ein, es wieder neu mit ihm zu wagen. Ja, er fordert uns auf, Sünde, auch Sünde zu benennen und im Buße die Vergebung anzunehmen und dann erneut wieder mutige Schritte im Glauben zu tun. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde das eine wirklich wunderbare Botschaft, die genau in mein Leben und vielleicht auch in dein Leben hineinpasst. In diesem kurzen Text hören wir Jakobus sagen, resigniere nicht, denn unser Gott ist größer als unser Versagen. Wir können immer darauf vertrauen, dass er es gut mit uns meint, und daher werden uns Anfechtung und Versuchung nicht daran hindern, unser Ziel zu erreichen. Dieses Ziel, das ist dann unser neues Leben, das Gott uns in Jesus Christus schenkt. Und dieses neue Leben hat Gott für jeden von uns schon vorbereitet und hat für jeden von uns eine Wohnung bereitet. Uns erwartet dann eine Stadt, deren Baumeister niemand geringer ist als der allmächtige Gott. Wir sind dann Bürger im Himmel und leben ewig in glückseliger Gemeinschaft mit Gott. Das ist der verheißene Lohn, das ist unser Ziel, das dann, wenn wir das erkennen, unser ganzes Leben verändern wird. Das ist dann die Freude, die uns dann auch in Leid und Not auf Gott vertrauen lässt. Denn meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Amen. Lasst mich noch kurz beten. Lieber Vater im Himmel, du bist der allmächtige Gott, du bist der Vater des Lichts. Du bist immer gerecht, du bist gütig und du bist treu. Und du hast uns deine heilige Natur gegeben, die uns jetzt hilft, unsere Sünden zu überwinden. Und dennoch nützt Satan unsere alten Begierden, um uns zum Bösen zu versuchen. Und daher brauchen wir dich und bitten dich, Herr, hilf uns, diesen Versuchungen zu widerstehen. Und hilf uns, auch in allen Anfechtungen fest und standhaft zu bleiben, damit wir das Ziel, ein neues Leben in deiner Gegenwart, dann auch ganz sicher erreichen werden. Hab Dank, Herr, dass du uns hilfst. Hab Dank, Herr, für deine Liebe, für dein Vertrauen. Hab Dank für deine herrliche Gnade. Amen.